Heute, morgen, übermorgen.
Detektor FM denkt Zukunft.
Angst, Leistung, Protest, Liebe, Kapital, Stil, Musik, Kino, Glauben.
Die Serie zum neuen Jahrzehnt auf Detektor FM.
In unserer Serie widmen wir uns heute dem Thema Leistung. In den letzten Wochen wurde allerorten über das Gehirndoping diskutiert. Horrorszenario oder Weg zu einer gerechten Gesellschaft? Auf jeden Fall entstand der Eindruck, Gehirndoping sei längst normal und jeder zweite Student würde sich so auf Prüfungen vorbereiten. Wir bei Detektor FM wollen einmal sortieren und schauen, was denn nun stimmt und was nicht. Deshalb sprechen wir mit Fritz Sörgel. Er ist Pharmakologe, beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Nutzung von Medikamenten und ist jetzt bei Detektor FM im Interview.
Hallo Herr Sörgel.
Guten Tag.
Was ist denn nun dran an diesem Gehirndoping?
Also ich denke, das ist ein Gehirngespinst im Moment. Anders kann man es wirklich nicht bezeichnen, weil wir viel zu wenig Substanzen und auch viel zu wenig Vorstellungen haben, wie solche Substanzen ausschauen sollen. Es sind zwar immer wieder dieselben Substanzen, die in den Medien sozusagen aufgeführt werden, aber im Sinn eines Gehirndopings haben die ihren Wirksamkeitsbeweis bisher nicht erbracht.
Das heißt, das Gehirndoping wirkt überhaupt nicht?
Man kann ja die Substanzen mal nennen, um die es geht. Das ist das Modafinil und das Ritalin. Das Ritalin, das ja in erster Linie medizinisch nur indiziert ist bei dem Zappel-Phillips-Syndrom, also wenn Kinder eben sehr unruhig sind. Und das Modafinil wird eingesetzt bei Narkolepsie, bei einer krankhaften Schlafsucht. Das sind also Menschen, die tagsüber ganz unvermittelt einschlafen. Da ist es gut wirksam, aber wir haben selber mal Untersuchungen gemacht und die Modafinil-Wirkungen sind nicht sehr überzeugend, was die geistige Leistungssteigerung anbetrifft.
Aber Ritalin und Modafinil können ja immerhin Wachheit und Konzentrationsfähigkeit steigern. Das ist schon korrekt, oder?
Ja, aber man muss das Modafinil dann schon einige Zeit einnehmen. Das ist ja etwas anders, wie wenn Sie jetzt ein Amphetamin zum Beispiel einnehmen. Also zu meiner Studienzeit beispielsweise war das Captagon, das berühmte Captagon, da sehr beliebt. Da waren Sie also sofort fit und Sie konnten sehr lange lernen. Aber hier beim Modafinil ist es in erster Linie ja Schlaflosigkeit, die aber nicht sehr positiv sich auf das auf die Lernqualität auswirkt. Also ich bin überhaupt nicht von Modafinil überzeugt. Und interessanterweise, wenn Sie sich die Originalpublikation anschauen von den Professoren, Kollegen, die das Ganze ja sozusagen ins Rollen gebracht haben, die sind ja auch nicht so überzeugt. Sie sagen nur am Ende sozusagen als Schlussfolgerungen, trotzdem wir nicht so ganz überzeugt sind, wir würden es schon weiternehmen.
Also das heißt, diese ganze Gehirndoping-Debatte ist ein bisschen Gehirngespinst.
Das ist es im Moment in der Tat und es gibt ja auch jetzt die unterschiedlichsten Leute, die sich damit beschäftigen. Nichts gegen die Geisteswissenschaften, ich will hier nicht den vorhandenen Konflikt zwischen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin hier erwähnen, aber auch die Geisteswissenschaft schaltet sich jetzt hier ein. Einige ihrer Vertreter propagieren das Gehirndoping, das ist meines Erachtens unverantwortlich und es wird vor allem so getan, als ob man Gehirndoping-Substanzen machen könnte, die sozusagen überhaupt keine Nebenwirkungen haben. Und dazu gilt ein alter Spruch aus einem der wichtigsten Pharmakologie-Lehrbücher: Von einer Substanz, die keine Nebenwirkung hat, muss man auch sehr stark annehmen, dass sie keine Hauptwirkung hat. Und das gilt hier, denke ich, auch.
Das ist ja auch ein ganz interessanter Aspekt, den ich auch gelesen habe in einem Beitrag von einem Kollegen von Ihnen, und zwar von dem Nicolas Langnitz, der sitzt in New York und beschäftigt sich auch mit diesem Thema. Der hat gesagt, selbst wenn die Sachen wirken würden und man besonders wach wäre und sich besonders gut konzentrieren würde, würde das gleichzeitig bedeuten, dass man ja negative Effekte hätte in anderen Gehirnbereichen, zum Beispiel bei der Langzeiterinnerung oder bei der Kurzzeiterinnerung. Ist das korrekt?
Ja, natürlich. Also das ist eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch eindimensional gedacht. Man nimmt sich die kognitiven Fähigkeiten heraus, am besten natürlich der Student die Vorbereitung auf sein Examen, was auch immer das ist, ob es jetzt Mathematik ist, Geologie oder ein geisteswissenschaftliches Fach, und wieder jemand anders braucht es vielleicht für seine künstlerischen Tätigkeiten, und das die Substanz soll dann nur genau das machen, was man sich wünscht. Und das ist halt ein barer Unsinn, denn das ist ja das Problem von Arzneimitteln, dass wir sie nie ganz zielgerecht, so wie das wir Pharmakologen uns immer gewünscht haben, aber das geht einfach nicht. Wir können sie nicht zielgerecht einsetzen. Das heißt, es wird auch immer wieder Effekte geben, die unerwünscht sind. Also wie jetzt andiskutiert, wir schaffen hier was Gutes, aber woanders unter Umständen ist es nachteilig. Und es müssten auch, um es wirklich breit einzusetzen, hier auch entsprechende Studien gemacht werden. Ich bin nicht sicher, ob die pharmazeutische Industrie bereit ist, diese Kosten zu übernehmen, weil sie natürlich hier auch unter erheblichen Beschuss sicher von Bioethikern kommen könnte.
Ist es denn vielleicht auch ein bisschen so ein Phänomen unserer heutigen Zeit, dass wir darüber diskutieren?
Ja, natürlich. Also ich glaube ja, dass diese Diskussionen davon kommen, dass wir tagtäglich mit irgendwelchen Sensationsmeldungen aus der Medizin überhäuft werden, bei denen sich, also insbesondere was Medikamente anbetrifft, bei denen dann aber am Schluss, das sollten Sie sich mal für die Zukunft merken, einfach immer die Bemerkung steht, aber bis der Arzneistoff soweit ist, wird noch viel Zeit vergehen. Es müssen erst die Tierversuche noch gemacht werden und der Arzneistoff kommt frühestens in 5 oder 6 Jahren auf den Markt. Aber wir leben eben in einer Zeit, in der leider die Arzneimittelfirmen eben börsenorientiert sind und da sind sie gewissermaßen auch gezwungen, mit solchen Meldungen, wenn es was Positives zu vermelden gibt, herauszurücken, weil das natürlich den Kurs steigert. Das ist keine gute Entwicklung.
Nun beschäftigen Sie sich ja professionell auch mit der Pharmakologie und mit den Wirkungen von Medikamenten. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Erfahrungsschatz, eine Tendenz in der deutschen Bevölkerung zu mehr Medikamentengebrauch, /Missbrauch?
Die Krankenkassen überhäufen uns ja jetzt mit Statistiken. Da wir relativ viele Krankenkassen haben, bekommen wir auch relativ viele Statistiken, zumindest von den großen Krankenkassen. Man darf aber eines nicht vergessen. Diese Statistiken können nur angeben, was verschrieben worden ist, was Patienten tatsächlich einnehmen. Und das wissen wir ja, dass Patienten nicht alles einnehmen, was sie verschrieben bekommen. Das wissen wir ganz einfach nicht. Deswegen beschäftigen wir uns am Institut schon seit langem mit der Frage, wie können wir über das Abwasser beispielsweise sehr viel besser herausfinden, wie sich tatsächlich eine Population verhält, wie viele Antibiotika nehmen sie ein, wie viele Drogen, unsere Kokainuntersuchungen haben ja vor einigen Jahren für einiges Aufsehen gesorgt. Jetzt untersuchen wir Psychopharmaka, wir untersuchen Antibiotika, wir untersuchen Schmerzmittel, wir untersuchen Koffein. Wir dürfen nicht immer nur Verkaufszahlen nehmen oder Verschreibungszahlen, sondern wir müssen auch tatsächlich hinschauen, was kommt sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes unten wieder raus. Und deswegen muss man ans Abwasser gehen. Nur so kann man wirklich valide Daten bekommen. Und man bekommt natürlich auch Daten für unterschiedliche Populationen. Man kann Land-Stadtbevölkerung vergleichen und solche Dinge machen.
Was kommt denn da so raus bei Ihren Untersuchungen?
Also wir sind, was die Arzneimittel anbetrifft, erst am Anfang. Wir können natürlich nachweisen, dass beispielsweise eben Antibiotika zu bestimmten Zeiten gehäuft eingenommen werden. Wir sind aber hier erst am Anfang, das zu validieren. Wir haben uns dafür interessiert, als die Schweinegrippe-Pandemie ausgerufen wurde und auch eine gewisse Hysterie, also im April, verursacht wurde. Da hatte uns die Frage natürlich interessiert, schlucken die Leute jetzt einfach dieses Tamiflu? Das war nicht der Fall, also das konnten wir nachweisen. Also das sind die Art von Fragen, die wir behandeln. Aber wir wollen natürlich langfristig jetzt auch sehen, wie wirkt sich beispielsweise die Wirtschaftskrise und der Druck, der auf die Bevölkerung auch wirkt, auf den tatsächlichen Gebrauch und nicht nur auf die Verschreibung eben von Medikamenten aus.
Gibt es da schon erste Erkenntnisse oder ist das noch?
Nein, das ist jetzt noch ganz früh. Wir sammeln aber bereits seit 1,5 Jahren in einem Modellort hier im Norden von Nürnberg, in Heroldsberg, und wir, denke ich, werden bis zum Sommer dieses Jahres die ersten Ergebnisse haben und es wird sicher sehr spannend.
Nun wollen wir in unserer Serie auch so ein bisschen den Blick in die Glaskugel wagen und ein bisschen vorausschauen und uns mit der Entwicklung der nächsten 10 Jahre beschäftigen. Können Sie denn ja, wissenschaftlich solide zumindest so eine kleine Prognose wagen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird mit dem Medikamentengebrauch in Deutschland?
Also das ist natürlich schwer vorherzusagen. Also sollte es tatsächlich so sein, dass die Krise länger anhält, dann muss man natürlich schon damit rechnen, dass auch der Medikamentengebrauch oder der Alkoholgebrauch zunimmt. Also es ist ja auch so eine Geschichte, so wie wir eben über die verschiedenen Gehirnregionen gesprochen haben, so muss man ja auch den Missbrauch von Arzneimitteln und Alkohol und durchaus auch Koffein, diese Dinge hängen ja zusammen, oder beispielsweise bei Jugendlichen, wenn sie dann kein Ecstasy mehr nehmen, dann fangen sie plötzlich an, organische Lösungsmittel einzuatmen und solche Dinge zu machen. Also es ist immer ein gewisser Bedarf zum Missbrauch da. Ansonsten ja, sollten wir jetzt auch mal im positiven Bereich der Arzneimittel diskutieren. Und es wird sicher, weil hier enorme Forschungsanstrengungen sind im Bereich der Krebsmittel, den ein oder anderen großen Erfolg geben. Aber die Bevölkerung erwartet eben durch diese Sensationsmeldungen, über die ich eben schon sprach, leider ein bisschen zu viel. Es geht einfach nicht, dass die pharmazeutische Industrie jedes Jahr ein Arzneimittel herausbringt, das nun die Therapie revolutioniert. Ich wollte, das wäre so, aber da wir selber Arzneimittelforschung betreiben, weiß ich, wie schwierig das ist.
Sagt Fritz Sörgel, er ist Pharmakologe und Experte, was Arzneimittel angeht. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, wiederhören.